Predigt wird heute Abend Karl-Heinz Weiser halten. Und er hat ein Thema, wo ich schmunzeln musste: Gottes wertgeschätzte Hinterbänkler. Vielleicht fühlen sich die ganz hinten jetzt schon besonders geehrt und angesprochen. Und er hat als Textgrundlage die Grußliste aus Römer 16. Und da lese ich uns 16,1 bis 15. Ich befehle euch unsere Schwester Phoebe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmet in dem Herrn, wie es sich ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epänetus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt Ampliatus, meine Lieben in dem Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachis, meine Lieben. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die aus dem Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt die aus dem Haus des Narzissus, die in dem Herrn sind. Grüßt die Tryphena und die Tryphosa, die in dem Herrn arbeiten. Grüßt die Persis, meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkros, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester Olympias und alle Heiligen bei ihnen. Dann wollen wir beten. Ja, Herr Jesus, und wenn schon der Apostel Paulus an so viele Einzelne denkt, wie viel mehr erst du? Und wir danken dir, dass dein an uns Denken immer verbunden ist auch mit deiner Hinwendung, deiner Zuwendung, deiner Liebe, deiner Treue. Und wir danken dir, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass durch die Gemeinschaft und die Verkündigung und das Hören auf dein Wort, durch deine Wirksamkeit Glauben gestärkt werden darf, Trost gegeben werden kann, Korrektur, aber auch Ermunterung, weiterzugehen, nicht liegen zu bleiben, dem Ziel entgegen. Und wir spüren, wie wir in zunehmend ernsten Zeiten leben. Wir spüren, dass du vor der Tür stehst. Und wir danken dir, dass wir auch Augen- und Ohrenzeugen sein dürfen, wie sich dein Wort buchstäblich erfüllt. Und so danken wir dir auch für dein Volk Israel, bitten dich für Israel, danken dir für deine Gemeinde, Gemeinde der Erstlinge, deinen Leib. Danke, dass du deinen Plan hast, im Großen und im Kleinen. Danke, dass du auch heute Abend durch Karl-Heinz zu uns reden willst. Und du weißt auch ganz besonders um die, die Not in unserer Mitte haben, die vielleicht jetzt auch von der Ferne zuhören. Du weißt um Otto Blocher und seine Frau und all die anderen. Herr Jesus, du hast durchtragende Gnade. Und wo wir schwach sind, bist du stark. Und wo wir nicht mehr können, kannst du noch lange. Und so preisen und loben wir dich und rühmen deinen Namen. Gelobt seist du. Amen.
Ich liebe Biografien. Natürlich Biografien vielen der großen Männer Gottes in der Bibel: Abraham, Mose, Josef, Josua, Nehemia, die großen Propheten, Petrus, Johannes, Paulus, nur um einige herauszugreifen. Menschen, mit denen Gott Geschichte gemacht hat, seine Weltgeschichte geschrieben hat. Und ich liebe sie vor allem brutto. Mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Ecken und Kanten, mit allen geraden und krummen Linien. Lebenswirklichkeit Gottes in Menschen, auch in großen Gottesmännern und Gottesfrauen. Und ich mag Biografien von Gottesmännern und Frauen in der Kirchengeschichte, von Augustin über Luther, Zinzendorf, August Hermann Franke, Eva Thiele Winkler, Spörtchen, August Spörtchen, pietistische Väter, nur um einige herauszugreifen, die zeigen Gottes Geschichte. Dass er redet, dass er handelt durch Menschen, aber auch wieder brutto, mit all ihren Höhen und Tiefen, mit all ihren Ecken und Kanten. Was ich eher nicht mag, sind Biografien, wo Throne gebaut werden, Siegessäulen errichtet werden, Glaubenshelden verehrt werden, die nicht der Lebenswirklichkeit entsprochen haben, Gott eigentlich die Ehre rauben und sicherlich auch nicht im Sinne dieser Gottesmänner und Gottesfrauen waren. Und wenn man, wie ich, so ein gutes halbes Jahrhundert seine geistlich sehr, sehr überschaubaren Runden gedreht hat, dann ist das, was bei dieser Messlatte oft gelegt wird, eher entmutigend. Und ich liebe auch weltliche Biografien, wieso nicht? Erfinder, Mediziner, Künstler, Unternehmer, Politiker, Persönlichkeiten, die Gutes und Hilfreiches für die Menschen getan haben, das Leben, unser Leben ein Stück weit lebenswerter gemacht haben, oft unter großem persönlichen Einsatz und oft auch unter großem persönlichen Verzicht. Wenn wir wieder auf unsere biblischen Biografien zurückkommen, dann mag ich insbesondere die, die einen zweiten Blick benötigen, damit sie uns geistlich sympathisch werden, die oft etwas quer so im Stall Gottes stehen, aber geistliche Lernkurven und Orientierung bei uns auslösen. Vor einer unserer Jesuswochen hatten wir eine Bibelstunde mit Jona in die Jesuswoche. Da haben wir gesagt, auch Karl-Heinz, tolle, tolle Motivation für die Jesuswoche. Vor geraumer Zeit haben wir uns mit dem ungläubigen Thomas befasst. Auf den ersten Blick doch eher größtmögliche Distanz. Und heute Abend wollen wir uns Menschen zuwenden. Ich habe sie auf den ersten Blick, für sie vielleicht despektierlich anmutend, Hinterbänkler genannt. Ein Begriff, ursprünglich aus dem Parlamentarismus, aus dem englischen Parlamentarismus, Abgeordnete, die keine besonderen herausgehobenen Funktionen hatten, nicht im Rampenlicht standen, in den Medien weitgehend unbekannt und daher auch im hinteren Parlament gesessen sind, aber inhaltlich oft hochqualifizierte, unverzichtbare Zuarbeit für die erste Reihe geleistet haben und darüber hinaus in ihrem Wahlkreis bei vielen Menschen vor Ort sehr, sehr geschätzt waren. Und in dieser Wertigkeit begegnen uns die Christen in Rom. Unbekannt, aber doch bekannt, sind Namen, die man fast buchstabieren muss, wie Epeneus, Amplias, Andronicus, Tryphena, Apelles, ihnen geläufig? Oder verbinden sie damit eine prägnante geistliche Bedeutung, aus der man geistlich Honig saugen kann? Auf den ersten Blick würden wir doch eher antworten, nee, eigentlich nicht, noch niemals gehört. Wie kommt Paulus drauf, die in diesem für ihn wichtigsten und für uns wichtigsten Brief überhaupt ein halbes Kapitel, fast ein Kapitel entsprechend zu verwenden. Andreas Schäfer hat auf unser Thema heute Abend letzte Woche in der Bibelstunde hingewiesen mit der Kommentierung: Sie sind nicht gemeint. Eine kurze Pause oder doch? Ich füge hinzu, vielleicht wird aus diesem Fragezeichen heute Abend, im Laufe des Abends, vielleicht sogar ein Ausrufezeichen. Ergänzend hat mich Michael Wunsch, den ich heute Abend vermisse, dieser Tage mit leichter Verunsicherung gefragt, vielleicht war das der Grund: Bin ich als treuer Hinterbänkler möglicherweise gemeint? Judith, lass mal die Verunsicherung noch einen Augenblick stehen. Es könnte auch ein ganz trivialer Grund sein, sich Römer 16 zuzuwenden. Ich habe in der Historie unseres Vortragsarchivs nachgeschaut und festgestellt, dass die letzten 32 Jahre viermal darüber gepredigt wurde, das letzte Mal 2012. Und von daher könnte es sich lohnen, mal wieder in Römer 16 einzutauchen. Noch ein paar kurze Vorbemerkungen zu Zeit, Ort der Abfassung, Inhalt und Empfänger des Römerbriefes. Paulus befand sich in Korinth im Hause des Gaius, den er selbst getauft hatte. Und in einem entscheidenden Wendepunkt seiner Mission, nach der dritten Missionsreise, sah er seinen Auftrag im Osten beendet und er plante, seine Reise fortzusetzen nach Spanien über Rom. Wir wissen nicht, wann und wie das Christentum nach Rom gekommen ist. Es war sicherlich nicht das Werk eines einzelnen namhaften Apostels. Das galt auch für die damalige Großstadt Antiochien. Unbekannte haben irgendwie die Botschaft nach Rom gebracht. Es ist doch auch für uns ermutigend, dass Gott nicht nur durch große Männer und Frauen, sondern auch durch Hinterbänkler, durch namenlose Gemeinde baut. Die Gemeinde bestand aus einer heidenchristlichen Mehrheit und einer judenchristlichen Minderheit. Es hat sich nicht um eine geschlossene, große Gemeinde gehandelt. Das galt aufgrund des römischen Vereinsrechts, das keine Zentralisation duldete, bereits auch schon Jahre vorher für die Judenschaft. Es handelte sich um mindestens 5 eher überschaubare Hausgemeinden oder Gemeindekreise. Ist das eigentlich geistlich vertretbar, verantwortbar? Ist das nicht eine ganz große Verschwendung und ein großes Risiko von Paulus gewesen, diesen zentralen Römerbrief, der die zentrale Botschaft, die Mitte der Botschaft des Evangeliums beinhaltet, diesen kleinen Hausgemeinden, diesen unbekannten Verantwortlichen zu vertrauen? Im Gegenteil, für Paulus war das ein geistliches Grundprinzip. Für ihn war Größe nicht der Ausweis für geistliche Substanz. Und ich denke, die Kirchengeschichte hat es oft, sehr oft bestätigt, bis auf den heutigen Tag, dass Gott oft in ganz kleinen Zellen seinen Auftrag durchführt, segnet, redet und Frucht bringt. Wilhelm Busch hat gern das Beispiel gebraucht, der hat ja auch große Zahlen und war da immer sehr nüchtern, eines Theologieprofessors, der in einer Gemeinde sonntags öfters Gottesdienst hielt. Und immer, wenn er der Prediger war, dann war die Kirche randvoll. Ein beglückwünscht, dass ein toller Prediger er sei und dass es sicher auch reiche Frucht trägt. Er hat immer abgewunken, immer sehr nüchtern reagiert. Er hat gesagt: Ich habe im Wesentlichen 3 Zielgruppen in meiner Gemeinde. Es sind Studenten, es sind junge Damen und es sind Offiziere. Die Studenten kommen, weil sie bei mir ein theologisches Examen ablegen müssen. Die jungen Damen kommen wegen den Studenten und die Offiziere kommen wegen den jungen Damen. Nun lassen wir uns hineinnehmen und setzen uns zu Paulus an den Schreibtisch. Er hat diesen Brief, diesen Römerbrief diktiert, den Tertius, Römer 16 am Schluss. Grüßt auch noch, lässt auch Grüße durch Tertius überbringen. Und setzen uns zu ihm mal an den Schreibtisch und hören mal rein, schauen ihm über die Schulter. Was hat ihn bewegt, als er diesen Namen hier mit Grüße versehen hat? Und das Entree, uns noch bekannt, bildet zuerst mal Phoebe. Phoebe, die hat in Korinth, Kenchrea, ein Außenort von Korinth, hat sie einen ganz wichtigen Sozialdienst, weil der Staat auch dort nichts getan hat. Für Gläubige und Ungläubige, alles, was so angeschwemmt wurde am Hafen, betrieben, war eine ganz enge Mitarbeiterin von Paulus. Ihr hat er den Brief auch wahrscheinlich anvertraut, dass sie ihn transportiert hat zu den Gemeinden nach Rom. Und dann kommt dieses Ehepaar. Ich glaube, das ist uns noch weitgehend vertraut. Priska, an der Stelle Priscilla und Aquila. Verschiedene Ausleger weisen durchaus darauf hin, dass oft die Priscilla zuerst genannt wird. Sie hatte, um es ein bisschen burschikos auszudrücken, geistlich offensichtlich die Hosen an, war die treibende Kraft innerhalb ihrer Ehe. Und dieses Ehepaar war einer der engsten Mitarbeiter, ursprünglich wohnhaft in Rom, ausgewiesen vom Kaiser Claudius 49. Als er die ganzen Juden auswies, sind sie nach Korinth gezogen und dort haben sie zu Paulus, dem großen Apostel, Kontakt bekommen. Und Paulus war sich nicht zu schade, beim Zeltmacher, beim Handwerker, um eine Anstellung zu bieten, mit oder ohne Arbeitsvertrag. Auf jeden Fall hat er dort mehrere Wochen, mehrere Monate gearbeitet, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sie haben sehr eng mit dem Paulus zusammengearbeitet, sind nach Ephesus auch gezogen, haben dort mit ihm missionarisch gewirkt, haben den Apollos, den späteren Mitarbeiter von Paulus, auch aufgenommen. Und was ist das Charakteristische? Heute Abend so die Charakteristika auch der einzelnen Personen mal etwas näher anschauen wollen. Ich danke nicht nur Ihnen, sondern alle Gemeinden danken der Priska, der Priscilla und der Aquila. Ich denke, das Ehepaar hat den Römerbrief verinnerlicht. Das Ehepaar hat den Römerbrief verinnerlicht in Kapitel 12. Ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Sie haben ihr Leben verzehrt für Jesus. Sie haben sich eingesetzt, nicht nur in Rom, sondern vorher schon in Korinth und in Ephesus. Das Charakteristische von ihnen war ihre Gastfreundschaft. Ein tolles Ehepaar, das sein Haus geöffnet hat, Gastfreundschaft gepflegt hat. Nehmt euch den Notdurft der Heiligen an. Immer wieder, wenn wir auf die einzelnen Personen kommen, sehen wir, es wird Römer 1 bis 15 wird Praxis in ihrem Leben. Es ist nicht nur Lehre, wichtige Lehre, sondern Römer 1 bis 15 ist in das Leben eingedrungen, haben sie aufgesaugt. Ich kann mir richtig vorstellen, in Rom, wie Priska, Priscilla ihr Wohnzimmer zur Verfügung gestellt hat, in ihrer Hausgemeinde. Und da kamen nicht nur die gut situierte Gesellschaft von Rom, eher nicht. Rom war eine Sklavenstadt von Zehntausenden von Sklaven. In ihr aufgeräumtes, frisch geputztes Wohnzimmer, die Sklaven kamen mit Dreck, Schmutz, wie das Zimmer sich gefüllt hat. Sie dem Aquila gesagt hat, auf los, hol jetzt auch noch die schönen Sessel von oben. Wie die Nachbarin vielleicht ihre Nase gerümpft hat über den verdreckten Teppich. Wie Aquila beim dritten Mal gesagt hat, Schwund, Schwund in unserem Hause. Und Priska, Priscilla sich nicht beeindrucken ließ. Einer tiefen Liebe zu den Verlorenen, unabhängig von Stellung, unabhängig von Beruf, sie Gastfreundschaft praktiziert hat, ihr Leben eingesetzt hat, nicht nur für ein paar Tage, nicht nur für einzelne Veranstaltungen, nicht nur projektbezogen, heute teilweise üblich, kann ich mir zumuten, Mitarbeitern so 40, 50 Jahre kontinuierlich einen Auftrag zu übergeben. Schön, wenn das passiert. Aquila und Priscilla haben eine Spur in ihrem Leben erfahren, Römer 1 bis 8, dass sie die Gerechtigkeit Gottes, die Rettung in ihrem Leben erfahren haben. Rettung bringt Rettungsliebe. Schön, dass das auch bei uns passiert, in das Großfamilienessen. Das ist doch auch ein Ausdruck, ein tiefer Ausdruck von Gastfreundschaft. Stell mein Haus zur Verfügung, setze ein und freue mich, wenn es ganzheitlich Frucht trägt. Und dann heißt es noch, so sperrig von Paulus, sie haben für mein Leben den Hals hingegeben. Ich könnte so vom 2. Korintherbrief, wo Paulus einmal spricht, dass sie eigentlich mit dem Leben auch abgeschlossen haben, ist der genaue Hintergrund, wann das so passiert ist. War einfach die Kultur, was dieses Ehepaar geatmet hat, diese ganzheitliche Liebe, nicht nur diakonisch, sondern sie haben ihr Leben eingesetzt, für mein Leben den Hals hingegeben. Was die Losung von heute, ich bot meinen Rücken dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Bild auf Jesus, was dieses Ehepaar gespiegelt, was dieses Ehepaar vermittelt hat. Sind Sie gemeint? Ich glaube, wir spüren, dass Römer 16 doch auch was mit unserem Leben, mit uns zu tun hat. Wunderbar, wie die Nachfolge, die Hingabe von einem Ehepaar über 2000 Jahre bis heute duftet, seine Spur hat, urchristliche Gemeinde bis heute seine Spur bis zu uns ihres Dienstes. Epänetus, mein Lieber oder mein besonders Geliebter, welcher ist der Erstling unter uns aus Achaia in Christus. Die Aufzeichnungen der Weltgeschichte, sie kennen ihn nicht, auch die Apostelgeschichte nicht. Er gehört nicht zu den ganz Großen wie Paulus, Petrus, Johannes, eben typischer Hinterbänkler. Aber vielleicht können wir sagen, kleiner Mann, kleiner geistlicher Mann, ganz groß. Wir kennen nicht seinen Beruf, wir wissen einfach sogar nicht, wo er herkommt, wir wissen nichts über seine Familie, alles ist im Dunkel. Wir wissen nur eins, er hat sich für Jesus entschieden. Und die Bekehrung, sie ist immer ein ganz besonderes Ereignis, aber bei Epänetus kommt noch dazu, der Erstling. Das können wir durchaus quantitativ nennen. Welch große innere Freiheit, welch großen Mut hat es erfordert, hier als Erster, als einer der Ersten, sich Jesus anzuvertrauen. In dieser von unbeschreiblich sittlichem Verfall und moralischem Sumpf geprägten Stadt Rom, ich erspare Ihnen Einzelheiten und Details, wo Verfolgungen kurze Zeit später mit unglaublichem, ungeheurem Blutzoll erfolgt sind. Er hielt sich, dieser Epänetus, als einer der Ersten hinter sich zur Gemeinde. Und Paulus, der große Apostel, der große Theologieprofessor, was schreibt er über ihn? Mein Lieber. Nicht herablassend, nicht selbstverständlich, nicht geringschätzend, nicht verletzend, nicht von oben herab. Die Sprache der Liebe, die Spur der Liebe, die gesinnungsmäßig die Urchristenheit geprägt hat, in ganz unterschiedlicher Weise, sie zieht sich durch. Die brüderliche Liebe untereinander, sei herzlich, Römer 12, auch hier der Römerbrief, er wird praktisch. Und dann kommen wir zu Maria. Maria, welche viel Mühe und Arbeit mit uns gehabt hat. Reich Gottes Arbeit ist Mühe. Reich Gottes Arbeit ist, wie der Name schon sagt, ist Arbeit. Sie ist zugewandert als jüdische Frau nach Rom, hat sich einer dieser Hausgemeinden angeschlossen. Es gibt Ausleger, die sie als Mutter eines Joses im Markus-Evangelium zuordnen, eher etwas unsicher. Wir wissen nicht, woher sie kam, wie lange sie der Gemeinde angehörte, aber eine Spur ist geblieben, eine Spur, und die reicht für die Ewigkeit und bis in die Ewigkeit. Es ist die Spur der Liebe, diese unverwechselbare Spur. Maria, welche viel Mühe und Arbeit mit uns hatte. Es fällt natürlich auf, wenn wir an Bethanien denken. Martha, du hast viel Arbeit und Mühe. Maria hat das bessere Teil erwähnt. Paulus, wir sind da etwas wackelig in der Theologie, dass du die Namen verwechselst, dass du die Aufträge verwechselst, dass du die Priorität verwechselst. Ich glaube, dass uns Paulus sagen möchte, wir brauchen Maria Herzen und wir brauchen Martha Hände. Beides gehört zusammen. Und es zeigt einfach viel Arbeit, viel Mühe. Nachfolge ist kein Event, kein Blindflug, kein Work-Life-Balance, sondern es ist die Antwort auf die Hingabe und die Liebe unseres Herrn. Der Begriff Achtsamkeit könnte man auch entsprechend hier verwenden. Der ist ja die letzten Jahre wieder etwas stärker ins auch gesellschaftliche Rampenlicht gerückt. Achtsamkeit kommt eher von den Klöstern her, wo dieser Begriff sehr gelebt wurde. Es gibt eine kleine Geschichte aus einem Kloster, und dieses Wort Achtsamkeit ist nochmal verdeutlicht. Es war dort einer der eisernen, der ernsten, der wichtigsten Regeln, Thema Achtsamkeit. Vor allen Dingen beim Essen durfte man sich nicht beschweren, weder qualitativ, was war denn heute das wieder für ein, noch quantitativ, man steht eigentlich mit hungrigem Magen auf. Nur der Nachbar rechts und links, der Klosterbruder, durfte entsprechend sich melden, um genau dieses Thema Achtsamkeit auch praktisch zu leben, das Thema Verzicht. Und eines Tages wird die Suppe aufgetragen. Und bei einem Klosterbruder schwamm in der Suppe eine Maus. Die Klosterbrüder rechts und links löffelten fröhlich ihre Suppe, Thema Achtsamkeit, noch hoffend auf den Nachschlag, war gar kein Thema, und er konnte seinen Brechreiz gerade noch unterdrücken und überlegte fieberhaft, was macht er. Und da kam ihm eine durchaus geniale Idee, eine Achtsamkeitsidee. Er winkte dem diensthabenden Klosterbruder und sagte zu ihm: Bei meinen Klosterbrüdern rechts und links wurde die Maus vergessen. Er hat Achtsamkeit praktiziert. Achtsamkeit auch ein Thema für uns, für unsere Gemeinde. Spüren wir, wo Not ist? Spüren wir, wo jemand durchs Raster fällt? Sehen wir es im Gesicht an? Gehen wir drauf ein? Investieren wir? Manchmal sind es ganz kleine Dinge, die notwendig sind. Ich habe außerhalb von unserer Gemeinde jemand abends ein Segenslied per WhatsApp geschickt, dann kam so um 4 Uhr irgendwas, die Antwort: Dein Segenslied tröstet mich über meine unsäglichen Schmerzen gerade noch hinweg. Das sind manchmal ganz kleine Signale, ganz kleine Investitionen, Ich möchte euch Mut machen in unserer Gemeinde, Achtsamkeit, auf Achtsamkeit zu achten, auf Menschen, auf Brüder und Schwestern zu achten, wo stehen sie, was brauchen sie. Und ich sage es mir selber, uns als Älteste, Paulus schreibt das, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, sie zu weiden. Es ist in erster Linie in jeder Gemeinde, auch in der Gemeinde der Allerhöhe, ein Auftrag der Ältesten, Achtsamkeit zu pflegen. Es ist noch Nachholbedarf bei mir, es ist noch Optimierungsbedarf. Ich freue mich, dass Maria mich da wieder neu motiviert hat, Maria mir einen Anstoß gegeben hat. Ja, Paulus, wenn wir mir über die Schulter schauen, kommst du denn auf Andronikus und Junias? Was sind denn das für Gesellen? Oh, Entschuldigung, ich kann nicht nur zu dieser despektierlichen Aussage und Ausdruck kommen, ich muss mich sofort korrigieren. Paulus schreibt nicht meine Gesellen, sondern meine Gefreundete, auch ein bisschen sperriger Begriff, bedeutet so viel wie Volksgenosse, Verwandter. Sie kamen somit aus Israel und nunmehr sind sie in Rom gelandet. Konnten ihre Tradition nicht leben, waren entwurzelt ihrer jüdischen Tradition. Entwurzelung, ganz großes Thema auch heute, denke ich, unter uns. Unser Volk gibt Wurzeln auf, lebt Traditionen nicht mehr, ethische, geistige Wurzeln. Kleiner Prozentsatz kam dieser Tage beim Begriff Holocaust, die sich gar nicht mehr, nicht kleiner Prozentsatz, gar nicht mehr daran erinnern können, nichts mit anfangen können. Bedenkliche Entwurzelung, unsere Kirchenentwurzelung von der Reformation, Gemeinde Jesu, Gefahr der Wortentwurzelung. Und dann lesen wir Andronikus und Junias. Sie haben Heimat gefunden, nämlich Heimat in Christo. Und dann macht Paulus noch zwei interessante Anmerkungen. Sie waren meine Mitgefangenen. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wer zuerst im Gefängnis war, aber es war tatsächlich so. Nimm mal an, Paulus war im Gefängnis und dann geht die Tür auf und zwei Gefangene kommen rein und staunen übereinander, über die Führung, über die gegenseitige Ermutigung und über das, dass man gemeinsam diese schwere Zeit Gebet verbringen konnte, Gottes Treue, eigentlich hier eine wunderbare Fügung geschenkt hat. Und dann heißt es noch, sie waren berühmte Apostel. Übersetzung vielleicht eher ausgezeichnet. Man vermutet sogar, dass sie schon vor Paulus entsprechend unterwegs war, dass sie möglicherweise sogar zu den 500 Aposteln gehört haben. Paulus, es ist wirklich ein großes Glück, an deinem Schreibtisch zu sitzen, dir zuzuhören, deine geistliche Blutgruppe zu spüren und zu sehen, was setzt du denn wirklich staunenswerte Akzente. Nun kommt, was mein Liebling, Amplias, mein Lieber in dem Herrn. Kurzer Satz. Eine ganze Lebensgeschichte. Amplias war ein klassischer Name, den man vorwiegend Sklaven gab. Von daher war es klar, Amplias waren Sklaven. Und bei allem, wo uns vielleicht Zweifel kommen könnten, war es wirklich auch nochmal bezeichnenswert, was das bestätigt. Bei ihm heißt es nur in Anführungszeichen mein Lieber in dem Herrn. Aber es fehlt bei ihm der Verweis auf irgendeine Tätigkeit in Bezug auf die Gemeinde oder auf Paulus. bei Aquila, Priscilla, Paris, Persis und so weiter haben wir immer Mitarbeiter und besondere Mühe, Arbeit und so weiter. Es fehlt bei Amplias. Und es ist klar, was sollte er als Sklave auch in der Gemeinde, was sollte denn er da in der Gemeinde überhaupt tun? Lehrstelle bei Amplias. Und die Sklaven in Rom, sie waren ja auf der untersten Schicht. Sie waren ausgeliefert ihren reichen Herren und hatten keine Wertigkeit. Es kam auf den einen oder anderen auch gar nicht an. Sie müssen oft grauenvolle Dinge erleben, werden ausgenutzt, sittlich missbraucht. Ein Spielball der Launen der Großen. Es gab auch große Sklavenaufstände, die schrecklich niedergeschlagen wurden. Amplias, er war ein solcher Sklave. Wir wissen jetzt nicht, wie es dazu gekommen ist. Steckt aber eine furchtbare, eine traurige Geschichte von Elend, von Leid dahinter. Und nun schreibt Paulus, der große Apostel, der große Theologieprofessor, mein Lieber in dem Herrn. Das hat er wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben gehört. Und Sklaven hatten durchaus die Möglichkeit, auch sich mal abends entsprechend in Rom auf den Weg zu machen. Und der Amplias, er muss irgendwie auf eine Hausgemeinde aufmerksam geworden sein. Niemand stört sich an seinem Sklavengewand. Die Gemeinde nimmt ihn freundlich auf. Und dann hört er diese so ganz andere Botschaft der Liebe Gottes. Wie muss das Herz eines Leibeigenen, wem muss das entsprechend reagiert haben, dem man täglich sagt, du bist wertlos, du bist nichts, du bist lediglich Ware. Und dann diese Botschaft, du bist wertvoll, ich bin für dich gestorben, ich habe dich erlöst. Und das hat beim Amplias eine ganz große Dankbarkeit ausgelöst. Und für uns denken wir natürlich auch an das Pauluswort, nicht viel Weise, nach dem Fleisch, nicht viel Edle, hat Gott berufen, das Verachtete hat Gott erwählt. Hier in der Urchristenheit hat sich dieses Wort bereits bestätigt. Wo sind bei uns die Ambliasse? Diese Elenden, Wertlosen, Heimatlosen, kaputten Typen in unserer Gemeinde? Dass wir in unserer Gemeinde auch nicht wenige Menschen haben mit viel Not. Aber ich denke, auch da ist noch, können wir noch die Hemmschwellen, die vielleicht für den einen oder anderen vorhanden sind, können wir sie noch um Jesu Liebe auch dieser Menschen in unserer Region, an unserem Ort, da wo wir stehen, entsprechend zu zeigen. Paulus sieht den Amplias, was für ein Bild. Als Gott die furchtbaren Plagen über Ägypten schickte, war eine Plage die Finsternis, dass niemand den anderen sah. Und dann heißt es, aber beim Volk Gottes war es Licht in den Wohnungen. Volk Gottes hat eine andere Kultur. Kann man offen sein, ehrlich sein, sein Herz ausschütten. Und das war für den Amplias eine wunderbare Erfahrung. Bei aller Last, bei aller Bedrängnis, er zum ersten Mal Liebe erfahren, tiefe Liebe, was es heißt, geliebt zu sein und geliebt zu werden. Grüßet Urban, gehen wir mal aus dieser Sklavenkultur raus. Urban, ein ganz anderer Typ. Urban, eigentlich kein Name, ist eher ein Eigenschaftswort. Einer, der nach Rom gehört, der mitten in Rom groß geworden bin, der Rom live erlebte, auch nicht wie Andronikus nach Rom eingewandert ist. Nein, er ist hier groß geworden. Er kannte den Sumpf, Er kannte die Lasterhöhlen, die Vergnügungsstätten, die Weltmacht aus der eigenen Erfahrung. Und Orbán wurde Christ. Es war kein religiös Veranlagter. Aber Jesus ist auch nicht für religiös Veranlagte gestorben, sondern zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Für alle Urbans. Für alle Urbans bis auf den heutigen Tag. Er kam auch nicht aus dem christlichen Elternhaus. Immer schön, wenn wir das bei unseren Gemeindenaufnahmen erleben. Urbán kam wirklich aus der Welt, wie man sich's richtig, richtig vorstellen kann. Und wie unterschiedlich sind die Charakter. Welches weite Herz hat Paulus? Paulus, der strenge Pharisäer, aufgewachsen in der Furcht Gottes und dann dort Urbán, groß geworden in der Rom, wo man 1000 Götter verehrte und doch keinen Ernst nahm. Paulus, der gewaltige Geist, und Urbán, dessen geistiger Horizont an der Grenze Roms endete. Welche Gegensätze, aber welche Spannweite hat Reich Gottes, welche Spannweite hat Gemeinde Jesu. Wie lebte das Paulus in einer ganz, ganz großartigen Weise, ohne Schubladisierung, ob sozial, ob aus der Welt kommend, ob jüdisch, griechisch. Paulus lebte den Römerbrief, Römer 9 bis 11, es gilt weder noch. Paulus lebte Gemeinde Jesu, pur Leib Christi, wie ihn Christus gedacht hat. Und Urbán, er wurde nicht nur gläubig. Paulus schreibt, mein Gehilfe, könnte auch sagen, mein Mitarbeiter. Die Lebenswende um 180 Grad gedreht, nicht mehr Work-Life-Event, nicht mehr sittlich in alles zu investieren, sondern er investierte in Reich Gottes. Er lebte einen klaren Lebenswandel. In Rom war es üblich, dass man auch handelsmäßig immer versuchte, den anderen über den Tisch zu ziehen, übers Ohr zu hauen. Die Währung von Rom, Rainer, war okay, nicht Euros, ich übertrage es mal auf heute. Er war ein ehrlicher, grundehrlicher Mensch, war mir ein Vorbild. Wir waren vor ein paar Tagen, meine Frau und ich, im Gartenfachmarkt. Und als wir es bezahlt hatten und rausgingen, dann sagte meine Frau, das kann nicht stimmen, was du da gerade bezahlt hast. Ich sagte, wieso? Ich gucke da nie auf den Kassenzettel. Doch, zu Hause ist es manchmal zu spät. Und dann sagte sie, wir haben zu wenig bezahlt. Ich habe gesagt, erinnere dich, die letzten zweimal zu Hause haben wir viel zu viel bezahlt. Tut nichts zur Sache. Du gehst wieder zurück. Und dann merkte ich schon, ich muss meinen geistlichen Hebel sehr schnell umlegen. Ich ging zurück. Schlange, der Mann am Kassenhäuschen, guckte schon etwas unverstand. Es kommen wieder so die Korinthen und Zähler und die jetzt noch ein paar Euros oder Cent und etwas unwillig fragte er, was ich wollte, und ich sagte, sie haben uns so wenig kassiert. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich relativ schnell und war so 8 oder 9 Euro. Er sagte, es ist mir noch nie passiert, vielen Dank. Da sagte er, Moment, Sie warten einen Augenblick. Er ging seinen ganzen Schlange vorbei und holte im Laden, waren drin im Laden, eine ganze Steige Orangen, übergab sie uns und sagte, das ist mir noch nie passiert. Vielen Dank. Hat mich tief beschenkt. Erinnere mich da auch noch an eine Geschichte mit einem Busfahrer und Pfarrer, der sein Auto zur Werkstatt bringen musste und dann einmal mit dem Bus fahren musste und einlöste den Fahrschein. Sitze ich auf dem Platz und zähle ihn nach und merkte, oh, der hat mir viel zu viel rausgegeben. Er denkt, naja, Kollekte kann auch etwas noch vertragen, kämpfte wirklich mit sich, aber ließ dann bei der Haltestelle, wo er aussteigen musste, ließ dann alle Fahrgäste raus, ging vor zum Busfahrer, sagte ihm, Sie haben mir zu viel rausgegeben. Er hat gesagt, ja, das habe ich bewusst gemacht. Ich war nämlich letzten Sonntag in Ihrer Predigt und da haben Sie über Ehrlichkeit gepredigt. Und ich wollte Sie testen, ob es auch stimmt, ob Ihr Leben mit Ihrer Predigt übereinstimmt. Und als er rausging, der Pfarrer, rief er ihm nach, nächsten Sonntag komme ich wieder. Wir sind ein Vorbild, wir sind ein Zeugnis der Welt. Einer können wir noch machen, ja? Ich habe noch ein paar Grüße, die da sind, von des Aristobulus Gesinde. Jetzt kommen wir doch noch mal auf die Zielgruppe Sklaven. Aristobulus, der war ein Prinz aus dem jüdischen Herrschergeschlecht der Herodianer, berüchtigt durch ihre blutigen Morde, greulichen Ehebrüche, Skandale von morgens bis abends, wo jeder gegen jeden integrierte. Und für Aristobulus war jedes Rennpferd und jeder Rassehund wertvoller als jeder Sklave. Er hatte ein Riesensklavenheer und sie hatten keinen Namen. Namenlos. Namenlos und doch leuchten sie. Leuchten sie 2000 Jahre durch die Weltgeschichte, durch die Kirchengeschichte bis zur Ewigkeit. Was ist das für ein Herrn? In der Bibel verewigt. Und Paulus, er nimmt sich ihrer hier an, weiß von dem Wort, Jesus liebt die Niedrigen, erhebt sie aus dem Staub und gibt ihnen den Wert, den nur Jesus ihnen geben kann. Und für Aristobulus würde sich ja niemand interessieren. Er käme gar nicht hier in die biblischen Schlagzeilen, wenn es nicht um seine gläubigen Sklaven ging. Aber eigentlich auch ein schöner Name. Und da dreht sich auf einmal der Name des Aristobulus. Denn der Name übersetzt heißt, einer, der das Beste will. Und auf wen passt dieses Bild? Natürlich nur auf einen. Einer, der nur das Beste will. Jesus. Und auf einmal haben wir einen zweiten, unseren Aristobulus. Ich kann mir vorstellen, wie vielleicht die Sklaven, wenn sie Zeit hatten, es ihnen erlaubt war, durch den Ort gingen und gefragt wurden, seid Sklaven Aristobulus, ja, hat er viel für euch bezahlt? Wo ja, den höchsten Preis. Seid ihr ihm so viel wert? Nein, eigentlich nicht. Völlig wertlos, völlig nutzlos. Ist er dann ein guter Herr? Der Beste, den es gibt. So hat sich der Aristobulus auch nochmal verwandelt. Sie waren Zeugen von ihrem Herrn und Heiland. Ich darf noch den Stachys zum Abschluss vielleicht euch noch ein bisschen näher bringen. Von ihm wissen wir etwas Großartiges. Er hat einen Hals von ihm wissen wir nichts Großartiges. Von ihm wissen wir eigentlich nur, grüßet den Stachys, meinen Lieben. Andererseits ist er erwähnt und nicht in dieser ganz namenlosen Liste, die kommt. Und eines hebt ihn heraus, meinen Lieben. Vielleicht war er schüchtern, ängstlich, zögerlich. Und das macht ihm Mut. Du gehörst zu uns. Wir haben dich besonders lieb. Bei uns bist du wertgeachtet. Und auch hier sehen wir wieder, dass die Trennung von Israel und Heidenwelt manchmal fast unüberbrückbar ist. Und hier in dieser jüdischen Welt, dieser Heide Stachys, eigentlich eine wunderbare Rolle einnimmt. Wir erinnern uns an die Passionsgeschichte, als Jesus vor dem römischen Landpfleger Pilatus geschleppt wurde. Dann ging sie nicht ins römische Richthaus, auf das sie sich nicht verunreinigten. Und so hat auch Saulus damals gedacht und jetzt. Der Jude Saulus, er redet ihn an, mein Lieber. Gemeinde Jesu trägt diese Schwachen. Gemeinde Jesu nimmt, Römer 14, nimmt die Schwachen auf. Wenn mich Menschen fragen, sie kriegen dann auch mit, Christen auch bei euch auf der Höhe, große Zahlen, Riesenangebote, da ist was los, dann pflege ich immer zu antworten, wir sind ein Lazarett von innen her gedacht. Bei uns gibt es viel Schwachheit, manche liegt auf der Intensivstation, manche hat es schon auf die Normalstation geistlich geschafft, andere braucht eine OP, um kritischen Tumor, das was hemmt, herauszuoperieren, tut weh, aber hilft. Manchmal braucht eine Reha, weil er völlig ausgebrannt ist. Manchmal ist schon auf die Pfleger- und Ärzteseite gewechselt und manchmal wechselt es aber völlig durch. Auch ich habe schon Intensivstation gebraucht, auch im fortgeschrittenen geistlichen Alter. Das ist ein wunderbares Bild für mich, wie Römer 12 bis 14 sich insbesondere um Gemeinde Jesu in ihrer vorfindlichen Gestalt, kein Ruhm, keine Ehre, nichts Besonderes, er lässt sich, wie das Paulus aufnimmt und an diesem Stachus, das uns zeigt, was ist unser Auftrag, auch unser Auftrag als Lahö-Gemeinde, ist das Achthaben aufeinander, ist das Pflegen, Kümmern, Lieben, Lieben, Lieben. Das wünsche ich uns. Und mich hat diese Grußliste und was sich so dahinter verbirgt, das hier und da doch motiviert, konnte staunen, erfreut und korrigiert. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Gemeinde Jesu in so wunderbarer Weise gedacht hast, als ein Leib, der füreinander sorgt, trägt, liebt, geduldig umgeht, kümmert, segnet. Und danke, Herr, dass du uns als der Diener voraus und vorangegangen bist und dein Leben investiert hast bis zum Tod am Kreuz. Und wir wollen dir antworten in dieser tiefen Liebe, weil wir Retterliebe erfahren haben, auch unser Leben immer wieder neu dir hingeben, damit du es segnen, gebrauchen kannst. Danke, lieber Herr, dass du uns dazu ausersehen hast, dass du uns segnest, dass du Frucht tust unter uns und durch uns. Amen.